Vielen Dank. Ich würde sagen, du bleibst gleich hier, weil wir haben nämlich gleich schon den nächsten Punkt. Wir machen jetzt ein bisschen schneller weiter, weil wir ziemlich hart in die Programme reinkommen. Es geht jetzt darum, dass wir uns noch mal ein bisschen mit der Tagung selber beschäftigen, einen kleinen Rückblick wagen und vor allem eine Aussprache, was vielleicht noch an Themen offen geblieben ist, um den Kreis zu schließen. Und du hast dir schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze anfangen. Und wir laden einfach, wir sind ja ein Forum, zu einer offenen Diskussion hier ein, die wir gerne auch noch mal dann führen jetzt zu unseren Themen. So.
Danke, Kai. Ja, also wir hatten ja den Titel, wenn man die sieht, nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Selbstbestimmung in digitalen Räumen. Und jetzt so im Rückblick über unser Programm, was sich aus 8 vorhergesehenen Vorträgen aus dem Wissenschaftsumfeld zusammensetzte, wovon einer dann nicht stattfinden konnte, also 7 Vorträge, zuzüglich der 4 Vorträge der Preisträger und der Medaillenträgerin. Muss ich sagen, ja, es war ein sehr starker Fokus auf künstlicher Intelligenz, die sich ja für uns im Wesentlichen im Dunkeln bewegt. Den Einstieg hat ja Herr Gigerenzer am Freitag gemacht, einfach um mal plakativ zu sagen, wo können wir im heutigen Umfeld, wenn wir im Internet unterwegs sind beispielsweise, direkt das Problem einer künstlichen Intelligenz erkennen, wenn wir unseren Partner vielleicht suchen. Und was bringt es für Risiken unter Umständen auch mit sich? Da ist Frauke Kreuter im Anschluss dann auch genau darauf eingestiegen, wo gibt es das Problem, dass digitale Algorithmen, künstliche Intelligenzen irren, weil ja, Daten, die reingegeben werden oder Wertungen, die dann getroffen werden, nicht korrekt sind letztendlich. Das fand ich für den Freitag eine sehr gute Zusammenfassung des Gesamtthemas. Am Samstag sind wir dann eingestiegen in konkrete gesellschaftliche Bereiche, wie beispielsweise das Strafrecht, wo uns Christoph Burchard ja auch gezeigt hat, wo künstliche Intelligenz bereits im Einsatz ist heute und wie das aber nicht nur genutzt wird, sondern auch wieder auf die Gesellschaft und natürlich das Recht, das Strafrecht zurückwirkt. Philipp Stab hatte uns dann über die Wirkung und die Betrachtungsweisen eben in den Sozialwissenschaften einen Einblick gegeben, ja, wo es jetzt letztendlich zu einem Zusammenschluss von Konsumenten und Märkten kommt, die auf die Arbeit, auf der anderen Seite die Produzenten, die schaffenden Produzenten ja dann entsprechend Auswirkung hat. Wir haben auch von Monika Dommann und Max Stadler gehört, wie einzelne Bereiche, also hier Finanzwissenschaft zusammen mit Kommunen und bestimmten, also in dem Fall Anwälten, hier künstliche Intelligenz nach vorne bringen können. Und was ich wiederum auch sehr interessant fand, war den Rückblick auf das Menschliche. Also wie tragen wir letztendlich dazu bei, dass künstliche Intelligenz wirkt oder wie sie wirkt? Da hat uns Abigail Morrison einen Einblick gegeben, wie neuronale Netze, also die Neurowissenschaften vergleichbar sind in ihrem Vortrag. Und Heiner Heiland hat uns gezeigt, wie letztendlich Algorithmen durch uns auch selbst konstruiert werden, am Beispiel eben der Lieferindustrie, wo Algorithmen im Hintergrund wirken und aber tatsächlich etwas bewirken bei uns, was vielleicht durch den Algorithmus gar nicht so vorhanden war. Genau, das wäre meine Sache dazu. Und was haben
Genau.
wir vergessen?
Ja, also wir regen gerne an, wenn ihr sagt, da sind Themen, wo ihr noch weiter rein wollt. Wir haben uns natürlich auch ein paar Sachen überlegt, aber vielleicht kommen ja hier direkt aus dem Publikum schon Sachen, wo ihr sagt, da ist ein Faden liegen geblieben, da wollt ihr noch mal einsteigen. Ich guck jetzt mal ganz kurz, sonst fange ich mal mit zwei Themen an. Eberhard.
Mir haben die Vorträge bis auf den einen, den ich nicht gehört habe, sehr gut gefallen. Aber wenn ich mal so vergleiche mit dem, was uns Christiane Floyd vermittelt hat, da fehlte mir ein bisschen das Konkrete dann, ne? Also die Gegenmaßnahmen, ich sage mal ein Beispiel. Wir haben Kuratierungssysteme gesehen von YouTube, die artfremde Dinge dort praktisch in die Liste aufnehmen und da kann man sich sicherlich so eine Schicht überlegen, die da vorher filtert, so wie DuckDuckGo zum Beispiel eben auch als Vorfilter für andere Suchmaschinen verwendet werden kann. Da kann man sich auch vorstellen, dass man ein Interface hat, wo man ein bisschen genauer spezifiziert, was eigentlich jetzt im Zentrum der Suche steht, und dann sucht das System und filtert dann auch wieder Dinge ab, die ganz offensichtlich nicht reingehören, ja, und kriegt damit ein verbessertes Ergebnis. Oder bei der Diskriminierung, wenn durch eine Selbstbewerbung praktisch diese Vorauswahl erfolgt durch eine KI, zum Beispiel nach Geschlecht, ja, was an sich verboten ist, aber dann halt indirekt gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass man auch eine Schicht vorher hat, die eben gerade solche Dinge vermeidet, wenn man also weiß, wonach suchen diese Algorithmen, die ich jetzt umgehen will, und dann mache ich eine Gegenstrategie. Das heißt also, ich verschleiere sozusagen diese Dinge, und so in dieser Richtung, denke ich, brauchen wir mehr, was unmittelbar anwendbar ist, weil es ist klar, dass die Gesellschaft natürlich kämpfen sollte dagegen, dass es überhaupt diskriminierende Algorithmen im Einsatz gibt. Aber das ist ein langer Prozess, und ich denke, man muss auch auf der persönlichen Ebene eine Möglichkeit haben, etwas zu tun da.
Hier wäre noch eine Meldung.
Das war jetzt direkt zu dir, Eberhard. Ich finde, wir hätten ein weniger großes Problem, wenn der theoretische Anspruch auf anonyme Nutzung des Netzes, wenn der durchgesetzt würde. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben vielleicht 4 YouTube-Videos gesehen, einfach weil ich Startpage nicht benutzen kann, wenn ich YouTube gucken möchte. Ich hätte keine Filterblase, wenn YouTube meinen Rechner nicht kennt, weil ich einen Proxy benutzt habe. Dann würden wir dieses Problem schon mal gar nicht mehr haben. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das kann doch nicht angehen, dass geltendes europäisches Recht von Konzernen ignoriert wird. Ich meine, vielleicht bin ich da jetzt auch einfach naiv, aber ich habe diesen Anspruch jetzt 30 Jahre und er wird immer noch nicht, na gut, 30, nicht 25, wird immer noch nicht umgesetzt, und es ärgert mich immer noch. Und ich hätte gerne, wie du, eine praktische, sowas Handhabbares. Was können wir denn da jetzt machen?
Danke. Zweitere Beiträge. Sonst hole ich jetzt noch einen raus. Bei der Frau Kräuter, die hat uns ja im Prinzip aufgefordert, gesellschaftlich weiter nachzudenken, was wir denn hier so tun. Die Entscheidung, wo darf das eingesetzt werden, wo nicht. Und ein Thema, was mich schon länger auch rumtreibt, ist, was jetzt sehr aktuell ist, ist Triage. Also es wird tatsächlich zum Beispiel im Triage-Umfeld inzwischen KI eingesetzt, um zu sagen, welche Patienten will man denn sterben lassen und welche nicht. Was ist sinnvoll? Und das ist ganz interessant, weil Ärzte das gerne annehmen wollen, Ärzte und Ärztinnen, um keine Verantwortung dafür tragen zu müssen, was sie da tun. Und das ist, glaube ich, als ein Beispiel, ein sehr extremes natürlich. Ich kann die Ärzte und Ärztinnen verstehen, dass es eine Wahnsinnslast ist, solche Entscheidungen zu treffen. Aber die Gefahr, so etwas an einen Algorithmus zu geben, finde ich extrem problematisch, und so zu tun, als wenn damit die Entscheidung nicht mehr bei mir ist, vielleicht ist sie wirklich nicht mehr bei mir, aber bei irgendwelchen anderen Leuten, die das Ding gebaut haben oder trainiert haben oder sonst irgendwas. Und das ist zum Beispiel ein sehr interessanter Trend, diese Idee oder der Versuch, Verantwortung an Technik abzugeben. Und dem sollten wir auch dringend entgegenwirken als WIF, meiner Meinung nach. Da ist noch ein Beitrag.
Ich würde dagegen reden wollen. Ich glaube, das Problem liegt etwas auf einer anderen Ebene. Wahrscheinlich genauso wie mit den Systemen, die in Gerichten eingesetzt werden. Es ist ein Stück Absicherung. Und haben wir ja so ein ganz besonderes Recht, was die Frage des sozusagen unterstützten Selbstmordes betrifft. Bewegt sich ja jetzt im Moment was, aber es ist für einen Arzt eigentlich... Er steht im Grunde genommen immer mit einem Bein im Gefängnis, wenn er sozusagen lebenserhaltende Maßnahmen, von denen er eigentlich überzeugt ist, dass sie keinen Sinn machen, weiterführt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Interesse an diesem System darin bestand, dass man die eigene Entscheidung nochmal absichert. Dass man sagt, also ich bin zu diesem Entschluss gekommen und dieses System hat aus der Erfahrung von 1000 Ärzten und vielleicht 10.000, 100.000 Sterbefällen in ähnlichen Situationen die gleiche Entscheidung getroffen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ähnlich ist bei Richtern, die sozusagen ihre Entscheidung auch nochmal absichern. Also in Deutschland typischerweise jemanden lieber in die Bewährung zu schicken als ins Gefängnis. So dass ein Richter, der vielleicht jetzt meint, also in diesem Fall macht die Bewährung keinen Sinn, sich sozusagen nochmal absichert mit dieser Entscheidung, wäre dieses System genauso auf diese Entscheidung gekommen. Und wenn es sozusagen eine Differenz dazu gibt zwischen seiner Entscheidung und dem des Systems, nochmal drüber nachzudenken. Also ich glaube, Menschen, die solche Systeme einsetzen, sollte man nicht vordergründig unterstellen, dass sie sozusagen das eigene Denken ausschalten. Ich glaube, das ist sowohl bei Richtern als auch bei Ärzten eigentlich schon fast eine Unterstellung. Und man sollte die vielleicht mal fragen, warum es so ist.
Danke, Werner, für den Beitrag. Ja, ich würde jetzt nicht ein Zwiegespräch draus machen. Ich würde auch vielleicht, aber deswegen, vielleicht hat noch jemand anders was.
Ja, bitte. Wir hatten jetzt ja gerade von Stefan Hügel gehört, KI zieht in den Krieg. Ich persönlich würde mir wünschen, Friedensforschungsinstitute, wenn man die irgendwie mit einbinden könnte oder in bestimmten Art und Weise zumindest sichtbar machen könnte, dann würde ich mich darüber sehr freuen, weil ich sehe diese Institute überhaupt nicht. Habe mich allerdings auch nicht umgeguckt. Wäre aber eine Bitte eben ans Pfiff.
Immerhin ein Vierergespräch. Was mir so fehlt, ich habe immer versucht, den potenziellen Nutzen von künstlicher Intelligenz in der Nachhaltigkeitsforschung zu sehen. Also jeder das Steckenpferd, was man halt so reitet. Und ich habe bisher eigentlich von den Praktikern, es ging auch so ein bisschen um Metallurgie, also nicht nur Diversität in den Arten, sondern auch Rohstoffe, solche Sachen, ob man da mit KI weiterkommt als mit der mühsamen menschlichen Forschung ohne KI. Und da hat mir bis jetzt noch niemand sagen können, genau dafür wäre es gut. Ich will damit nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, ich weiß es nicht und das wundert mich. Weil wir haben ein brennendes Problem im wahrsten Sinne und nutzen die Technik dafür, was weiß ich, Straftaten abzuwenden, die... Ja, das will ich jetzt nicht mehr kann.
Danke, Dagmar. Ich habe gerade den Hinweis nochmal von unserer menschlichen Zeituhr bekommen, dass wir jetzt dringend in die Pause müssen, weil wir einigermaßen pünktlich mit unserer Mitgliederversammlung dann anfangen müssen. Was bleibt uns jetzt natürlich noch? Ein letztes Dankeschön. Ich muss aber ganz kurz mal meine Liste holen, damit ich niemanden vergesse. Ja, bitte, kannst du rein. So, kurz. Ja, passt schon. Leg's mal einfach hin. So.
Oh je. Ich halte mal kurz. Ja, dann fange ich schon mal an. Unsere Konferenz ist jetzt leider vorbei. Wir hätten gerne noch weiter diskutiert und noch wirklich viele Themen gefunden, über die man hätte sprechen können, aber es ist leider vorbei und wir möchten uns natürlich bedanken.
Genau, also wir haben ja darüber gesprochen, das kam vorhin bei Stefan auch, man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, aber wir wollen natürlich alle oder möglichst viele von denen, die uns geholfen haben, alle kriegen wir wahrscheinlich gar nicht hier unter, auch mal kurz ins Licht bringen. Zunächst einmal möchten wir uns natürlich bei allen Vortragenden und Teilnehmenden bedanken, die natürlich ganz wesentlich hier auch durch die Diskussionsbeiträge zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben, natürlich auch online. Ganz besonders möchte ich danken unserem Technikteam. Es wurde schon gesagt vorhin, das ist das VOC des Münchner CCC. Aber wir haben auch noch zusätzlich den Tobias Bögelin da drin, der auch ganz fleißig da mitgearbeitet hat. Auch der darf mal kurz erwähnt werden. Und wir haben eine Webseite gebaut bekommen von Alexander Heim. Eine ganz tolle Webseite. Wir haben ein Logo-Design von Ben bekommen, das auch ganz toll ist. Wir haben Sponsoren, die sollten wir ganz kurz wenigstens auch erwähnen. Einmal die IG Metall hat uns was gegeben, der CCC beteiligt sich und Profundis. Auch dafür herzlichen Dank. So, und jetzt ganz kurz.
dann hatten wir natürlich auch ein relativ großes Team in München, das uns wirklich, wirklich gut unterstützt haben. Und wir wollen zwei Personen wirklich mal hervorheben. Das ist nämlich die Angelika Reiser und der Frieda Strauß, weil wirklich, wirklich die beiden dazu beigetragen haben, dass wir nicht von der Spur abkommen, dass wir uns an Redezeiten, an Erledigung von Aufgaben halten, weil Angelika hat tapfer fast alle Protokolle geschrieben und Frieda hat tapfer fast alle Telcos moderiert, was wirklich nicht leicht ist bei einem so bunten Haufen, wie wir sind.
Ja, wir hatten dann auch noch von Leuten, die gar nicht in München sind, ganz viel Orga-Unterstützung. Zum einen natürlich Britta Schinsel, die uns sowohl, das hatte eben man ja schon gesagt, im Schultrack, aber auch in den restlichen Themen sehr, sehr stark unterstützt hat, das Programm zusammenzustellen und die Leute heranzuholen, ganz klar. Dann habe ich hier noch, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, wen habe ich jetzt? Jörg Pohle, danke, genau, der zweite Remote, steht auch drauf. Und Tina Klaas, die auch von der GI-Arbeitsgruppe bei uns war, auch die letzte Tagung schon mitorganisiert hat. Auch dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell noch durch ein paar Namen durch. Hubert Biskum war dabei, der Markus Rohrmoser, der an dem Schultrack mitbeteiligt war, der Max. Dann haben wir den Franz gehabt. Wir haben natürlich die Manuela. Jens Wojnowski war auch dabei, genau. Also eine Riesengruppe, die uns hier unterstützt hat, ohne die das alles gar nicht gegangen wäre. Ich habe jetzt sicherlich immer noch ganz viele vergessen. Ach so, ja, genau, unsere Geschäftsstelle natürlich, Ingrid Schlakek war auch beteiligt und der gesamte FIF-Vorstand auch im Hintergrund immer wieder am Mitwirken und auch dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und einen letzten Applaus bitte. Dankeschön.